Es ist soweit. Er ist endlich wieder da. Horst Lichter. Herzlich willkommen. Ja, der Horst, der hat jedes Mal so ein Herzensthema dabei. Und so ist es auch diesmal, weil diesmal hat er ein Buch über Freundschaft geschrieben. Und ja, jetzt ist das Thema Freundschaft ein ganz großes in seinem Leben.
Und der erzählt so toll. Und vor allen Dingen ihr beide zusammen. Das ist dieser Klassiker mit, du sitzt am Nebentisch, ihr redet in dem Fall unter anderem über Freundschaft. Und man denkt einfach so, können die bitte nie aufstehen und möchte hier noch stundenlang sitzen bleiben. Und
hast du uns belauscht?
Ja, ja, wie immer.
Ja, nee, Horst Lichter, der hat natürlich viel erlebt zu Beginn seines Lebens. Ja, war ja von wirklich schwerer und bedrohlicher Krankheit auch geplagt. Und deswegen hat der, glaube ich, einen insgesamt anderen und etwas demütigeren Blick aufs Leben. So. Und das hat ihn, glaube ich, über die ganze Zeit ganz gut getragen.
Er war ja auch, wenn ich das mal verraten darf, heute Morgen vor der Aufnahme relativ früh hier.
Ja.
Barbara ein ganz kleines bisschen später.
Mhm. Und ja, ja.
Und der war wirklich, also auch was du sagst mit der Demut, ne? Der läuft hier rum, der gibt jedem die Hand, der unterhält sich mit allen, der ist, man sagt ja oft, ist der in echt so wie im Fernsehen? Ja, ist der. Der ist so down to earth.
Ja. Ja,
toll,
ja.
Toller
nee,
Typ.
Also ich glaube, der ist einfach froh, am Leben zu sein, so im wahrsten Sinne. Und das ist auch das, was das Gespräch ausstrahlt, auf jeden Fall. Und das werdet ihr mit Sicherheit bestätigen, wenn ihr jetzt reinhört. Horst Lichter ist heute bei uns zu Gast. Die Waffeln einer Frau.
Wozu Vollbart, wenn man auch einen Zwirbelbart haben kann? Da bleibt auch der Eierlikör nicht so hängen, den unser Gast mit dem lustigen Dialekt sehr gern mag. Er hätte gern ein Landhaus in England, in dem er aber wahrscheinlich nie kochen würde, denn zu Hause lässt seine Frau ihn nicht an den Herd, und das obwohl er gelernter Koch ist. Privat isst er am liebsten Kartoffelpüree mit Leberwurst und gleich hinterher ein kleines Haselnusseis. Als Kind hatte er mal ein Kaninchen namens Karl-Heinz, das zu Weihnachten gegessen und ihm als Reh verkauft wurde. Ups. Wir garantieren heute vegetarische Waffeln. Ohne Karl-Heinz, dafür mit viel Puderzucker. Herzlich willkommen, Horst Lichter.
Yay! Ja, wir haben ja schon alles über dich erfahren.
Du, das war schön. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich sag da mal tschüss, ne? Mach es gut hier.
Ich sag mal, angesichts der ganzen Rückschläge, die du laut Intro schon einstecken musstest, hast du es eigentlich weit gebracht.
Ja, ich bin auch ganz begeistert, dass ich heute hier bin, du. Aber mit Karl-Heinz war tatsächlich so. Das war wirklich ganz witzig. Ich kriegte das kleine Kaninchen geschenkt. Vater hatte ja 200 Stück. Und das war ein belgischer Riese. Und als er dann immer größer wurde, kurz vor Weihnachten, war der wieder ganz klein. Und dann habe ich Papa damals gefragt, warum der so klein ist. Er sagte, ja, im Winter werden die klein, dann frieren die nicht so.
Gott, ist das süß.
Ist kein Witz. Und zwei, drei Jahre später, der wurde ja jedes Jahr wieder klein im Winter, hatte der eine andere Fellfarbe. Dann habe ich gesagt, Papa, der sieht aber jetzt ganz anders aus. Er sagt, du, guck Mama an, die färbt sich auch die Haare. Das ist bei Kaninchen
in der Natur.
Doch, es ist wirklich wahr. Es war wirklich so.
Oh Gott. Und dann hat man aber beim Weihnachtsessen irgendwie, hat man es dir dann als Reh verkauft, oder?
Ja, das war Rehrücken. Sehr lecker. Wobei ich mich immer gewundert habe, warum das Reh so kleine Keulen hat, die ich so gerne mochte.
Oh Gott.
Ja.
Das siehst du. Aber manchmal ist es auch gut, keine Fragen zu stellen. Und vielleicht ist es ja doch so, dass man im tiefsten Hinterkopf schon ahnt, was Sache ist. Und man will es auch gar nicht so genau wissen.
Nein, ich wollte es nicht wissen. War unheimlich lecker. Ich mag heute noch Kaninchen.
Also ich muss sagen, meine Mutter hat früher auch so ein italienisches Kaninchenrezept. Coniglio, irgendwie sonst was mit Rosmarin und so. Und das gab es dann aber irgendwann nicht mehr. Also als Kind habe ich mir gar nicht so viel dabei gedacht. Nee. Aber jetzt hätte ich auch irgendwie so ein bisschen...
Ja, also ich bin zwar Koch, ja, und ich konnte auch immer schon mit Fleisch dann irgendwann arbeiten, aber ich hätte nie, und das war wirklich so, niemals nicht ein Tier töten können. Das kriege ich nicht hin, noch nicht mal ein Fisch. Also, weil viele sagen, ja, Fisch ist ja was anderes. Sie sagen, nee, Fisch ist nichts anderes. Er hat Augen, der guckt mich an, schnappt nach Luft und
ich finde,
tut
wenn
mir
sie
leid.
Augen haben, die Tiere, dann wird's schwierig, gell?
Ja, also mittlerweile bin ich sogar so, dass ich die Tiere, die ich wahnsinnig eklig fand immer, also dann gehe ich drumherum und denke, okay, der will ja nichts von mir, dann mache ich auch nichts mit ihm. Ja, also ich fange jetzt auch schon Spinnen ein und setze wieder nach draußen.
Du, soll ich dir was sagen, ist bei mir auch so. Und zwar, wenn ich ohne Not eine Fliege erschlage oder so, ja. Wirklich guck ich zum Himmel. Und denke mir so, ja Gott, hoffentlich trifft mich jetzt nicht so ein Blitz oder so, weißt du?
Ja, also vielleicht liegt es ja aber auch an dem Erwachsenenalter. Guck mal, jetzt bist du knapp über 30, da fängt man an langsam nachzudenken.
Ja, weißt du, Verantwortung zu übernehmen.
Ja, ganz andere Nummer wie früher.
Ja, das stimmt. Ich wollte mit dir über Waffeln sprechen.
Ja.
Die Waffel danach ist die beste, steht bei mir auf unseren kleinen Waffeln drauf. Was steht auf deinem Zettelchen?
vernasch mich. Und du musst lachen, als ich ankam, ich war ja wie immer viel zu früh. Das erste, was ich gerochen habe, waren die Waffeln. Ich denke, geil, weil das Schöne ist ja, euer Aufzug, der funktioniert ja nur, wenn man jemand hat, der einen Schlüssel hat.
Ja.
Das heißt, wir sind mit dem Koffer hochgelaufen. Als wir oben ankamen, kam ein netter junger Mann und sagte, ach, Sie sind ja schon da, da muss ich ja gar nicht mehr runterfahren. Ich dachte, ja, gut.
Ja, bravo.
War ein bisschen Fitness, jeder Gang macht schlank. Aber dann roch ich diese Waffeln und ich liebe Waffeln. Ich kann nicht dafür, aber Waffeln mochte ich immer schon unheimlich gerne.
Da bist du doch genau richtig bei uns heute. Ja. Ich habe mal mit einem Makler gesprochen und der hat gesagt, er sagt Leuten immer, die ihr Haus verkaufen wollen, wenn sie Besichtigungstermine haben, sie sollen einen Kuchen vorher backen und frischen Kaffee kochen, wenn die Interessenten kommen, weil das sofort eine heimelige Atmosphäre versprüht. Ich kann es zu 1000% verstehen.
Ja. Und ich war dieses Jahr in Amerika, hab mal nach 35 Jahren das wahrgemacht, wovon wir immer geträumt haben, wir Jungs. Wir sind mal mit dem Motorrad durch Amerika gefahren.
Oh, und Amerika ist groß.
Ja, wir sind aber nur die Südstaaten. Wir sind so 3.500 Kilometer gefahren.
Okay.
Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie sehr man Kaffee vermissen kann, wenn die keinen kochen können. Die haben zwar den größten Kaffeeimport der Welt. Ich weiß gar nicht, wie viel zigtausende von Tonnen Kaffee die importieren.
Ja.
Die können ihn nur nicht zubereiten.
Aber was trinken die denn da? Oh, ach so, er schmeckt nicht.
Der schmeckt, nein, der ist
widerlich. Aber wie kann der einen Kaffee nicht schmecken?
Ja, was die da machen, das ist so ein Filterkaffee für ganz schwierige Menschen. Der schmeckt wirklich überhaupt nicht.
Nee. Bist du mit Kaffee, weil ich zum Beispiel muss auch gestehen, ich trinke nahezu fast alles, was auch irgendwie nur nach Kaffee aussieht. Bist du beim Thema Kaffee
Ich bin kein Nerd.
Okay.
Nee, um Gottes Willen, nee.
Aber wie machst du dir den Kaffee?
Also ich, da habe ich übrigens mittlerweile Probleme, wenn man irgendwo hingeht und sagt, man hätte gern Kaffee. Und dann kommen die ja mit einer Anzahl von Namen, wo ich denke, okay, brechen wir das runter. Ein Kaffee und ein bisschen Milch separat. Ja, aber sie müssten wissen, was für einen.
Ja, ja.
Wo ich denke, boah, wann hat sich das so verändert? Ich weiß es nicht.
Ja.
Also einen ganz normalen, schönen Bohnenkaffee. Mhm. Gerne auch gefiltert. Mhm. Ja, natürlich sensationell aus der Maschine. Aber dann ein Kaffee. Einfach ein Kaffee, der muss nicht irgendwie besonders heißen. Eine Tasse, 2/3 voll, dann ein bisschen Milch reinpasst und dann ist lecker.
Mm, ja. Ja. Und so machst du es auch zu Hause, oder?
Ja.
Meine Mutter gießt noch im Porzellanfilter auf und schwört drauf.
Ist aber auch gut.
Aber die Zeit, weißt du, es ist dann manchmal, ich bin ja, während das Wasser kocht, gehe ich raus, fütter die Hasen, während der Kaffee zieht, toaste ich das Brot und mache das. Also es ist sozusagen alles. Und ich kann nicht eine Hand dafür hergeben, um da so Wasser in so einen Filter reinzugießen. Die habe ich einfach nicht. Da bräuchte ich eine Assistentin am Morgen.
Nee, die Mama, die müsste einfach da bleiben.
Och, das wäre so. Soll ich dir mal was sagen?
Ja.
Für mein Traum wäre, dass die Mama morgens da ist. Ich meine es im Ernst. Also vielleicht, wie soll ich sagen, vielleicht auch nicht immer, aber eigentlich fände ich es toll, die Vorstellung, dass man alle zusammen in einem Haus wohnt.
Da diskutiere ich sehr viel drüber, auch mit Freunden in Anführungszeichen, wo ich sage, mein Gott im Himmel, ich habe mich mal beschäftigt mit dem Älterwerden generell, weil ich werde ja nochmal älter. Und es gibt diesen wunderbaren Film, Das blaue Band, wo sich jemand damit auseinandergesetzt hat, warum werden auf der Welt verschiedene Menschen weit über 100 und gesund alt. Und runtergebrochen war das einmal Ernährung. Also gute Ernährung, weil aber nicht heißt, dass die nicht auch mal Kuchen essen oder Schokolade.
Nee.
Wo die auch mal gerne ein Schnäpschen trinken, aber nicht jeden Tag 5.
Rotwein?
Ja, Rotwein, die trinken gerne ein Gläschen Wein. Mhm. Was sie, also gute Ernährung. Das nächste ist, sie haben alle hart gearbeitet.
Ja.
Das heißt, sie arbeiten körperlich.
Mhm. Bewegung.
Bewegung.
Lauf.
Da waren Leute mit 95, die wohnen in der 4. Etage und da gibt's keinen Aufzug. Da wird kein altersgerechtes Wohnen gemacht oder was. Aber das Wichtigste, und das glaube ich ist das, was uns am meisten fehlt, weil du kriegst gesunde Ernährung hin, du kriegst Fitness hin, wenn du nicht mehr körperlich arbeitest. Aber das Dritte, das ist das Schwierigste gewesen, das ist das soziale Umfeld. Mhm. Die leben nämlich alle in einem Familienverbund. Die haben Tanten, Onkel, Mama, Papa, Kinder, Enkel, Freunde. Die lachen viel. Mhm. Die sind nie einsam. Und das ist, glaube ich, eine wunderschöne Sache. Und deswegen wäre das toll. Man müsste sich so viel weniger Gedanken im Leben machen.
Ja, also mein Traum wäre das schon. Also ich meine jetzt nicht, dass man, Es setzt natürlich immer eine gewisse Größe irgendwie voraus und auch eine gewisse Freiheit für jeden und dass jeder auch seine Küche hat. Aber dieses so auf so einem Compound irgendwie, weißt du, so ein kleines Dörfchen, alle zusammen irgendwie. Ja. Und man kommt zur Tür rein, ohne zu sagen, hey, hallo, wie geht's? Sondern ich liebe ja direkt wieder da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe am Abend vorher.
Ja.
Tür rein und so, ich war jetzt mal da unten und hab mal die Mülltonne weggeschoben oder so. Weißt du? Also so, dass man sich diese ganzen Präliminarien so sparen kann. Das wäre eigentlich mein persönlicher Traum. Ich glaube übrigens, meine Eltern träumen davon gar nicht unbedingt.
Die sind froh, dass sie ihre Ruhe haben. Ja,
total. Ja, ja. Weil ich sag immer, es wäre doch so schön, wenn wir alle zusammen und so. Und, ja, nee, du lass mal, ist doch gut so, wie es ist, sagt meine Mutter. Also,
ja, weil dann fängt ja irgendwann das Bevormunden an.
Ja.
Weil das ist ja auch nochmal ganz interessant. Bis zu einem gewissen Alter wirst du ständig bevormundet, dann bist du endlich frei, ja, und du wohnst auch woanders und keiner kann dir mehr sagen, was du machen sollst.
Und dann heiratest du.
Dann heiratest du, dann geht's wieder von vorne. Nein, aber ganz schlimm wird's ja nochmal, wenn du tatsächlich dann in ein gewisses Alter kommst, wo die Kinder dich bevormunden. Ja, also du darfst das nicht mehr. Bist du denn verrückt? Wie konntest du denn noch auf die Leiter klettern? Jetzt putzt sie selber die Fenster, wenn dir was passiert. Und also wir müssen uns mal Gedanken machen. Die kann man nicht mehr alleine leben lassen. Was machen wir mit denen? Wo geben wir die ab?
Ja, ja.
Das ist auch nochmal schlimm.
Bist du selber noch jemand, der bevormundet? Oder fangen sie langsam schon an, dich auch zu bevormunden?
Es fängt schon an.
Es ist ein Übergang.
Ja, es ist ein Übergang. Ist wirklich so, ja.
Welchen Tipp kriegst du am häufigsten von deinem Umfeld?
Ich soll nicht so tun, als wenn ich noch so jung wäre, wie ich mich fühle. Wenn ich bei mir am Hof dann arbeite, weißt du, dann stehe ich auf einer riesen Leiter, bin Bäume am Schneiden oder sonst irgendwas, dann kriege ich böse Schimpfe, nicht nur von der Frau, sondern von allen anderen. Ich sage, Kinder, was denn? Ne? Also wenn ich runterfall, falle ich runter. Aber warum soll ich runterfallen? Ich gehe ja nicht hoch, um runterzufallen.
Ja.
All diese Dinge, also es fängt so langsam an, dass sie sagen, mach das nicht mehr und jetzt liebe ich ja meine Motorräder und fahre Motorrad, ja, aber du weißt schon, im Alter, dann guckst du nicht mehr gut, die Reaktionszeiten, ich sag, Alter, also langsam, noch fahre ich da ganz gut unterwegs. Ne?
Du bist doch kein Raser, du
Nein.
bist doch ein gemütlicher,
ich bin
du bist
doch
ein Genießer,
geworden.
Genussfahrer,
ja.
oder? Geworden. Das
geworden.
Heißt, du warst schon auch mal schnell unterwegs?
Ja, du als junger Mann, mein Gott im Himmel, da war Zweiter schon der Letzte, ne? Also da war das doof. Es war aber so, man darf auch nicht vergessen, und darüber reden wir häufig. Die 70er Jahre sind für uns, also für mich, nicht weit weg. Auf der anderen Seite sind sie unfassbar weit weg.
Ja.
Und wenn ich dann aber mal so verschiedene Daten sehe, zum Beispiel 1970, gab es auf der ganzen Erde nur 3 Milliarden Menschen.
Ja.
Heute 8.
Mhm.
Damals war alles ein bisschen anders. Ich kann mich noch erinnern, dass auf Landstraßen damals keine Geschwindigkeitsbeschränkung galt.
Ach,
auf Landstraßen?
Wirklich?
Ja, ist kein Witz. Auf Landstraßen konntest du noch so schnell fahren, wie das Ding ging.
Ja, das Ding ging ja auch nicht schnell.
Nee.
Also jetzt vielleicht ein Motorrad, aber
ein
normales Auto in den 70ern
Nein.
ist ja auch nicht sehr viel über 100 dann wahrscheinlich gefahren. Auf der Landstraße schon mal gleich gar nicht.
Nein, bis du da warst, warst du schon im nächsten Dorf. Ja, ne? Also deswegen.
Ja, ja, ja. Ach, eigentlich cool. Also ich weiß auch noch, man hatte, ich sag immer, warum sind wir denn eigentlich so viel unbewachter aufgewachsen? Weil wir haben ja auch keine Fahrradhelme getragen und man ist mit Führerschein hat man gemacht und ist gleich losgefahren und so. Da hat man heute ja viel mehr Bedenken irgendwie. Das stimmt schon, es waren einfach damals viel weniger Autos. Ich weiß ja noch, dass jede Familie hatte nur ein Auto. Heute hat ja jede Familie 2 Autos einfach.
Mindestens.
Also, weil immer die Frau und der Mann eben jeweils ein Auto haben.
Und dadurch, durch den Wohlstand, kamen dann aber auch diese Volkskrankheiten in Deutschland. Gibt ja so ein Volkskrankheiten, die sind epidemiemäßig.
Ja.
Die heißen Neid, Missgunst und Gier. So, wenn ich überlege, ach so, da habe ich mal erzählt einem Pastor, weil bei der Eheschließung sagen die immer, stehe zusammen in guten wie in schlechten Zeiten.
Ja.
Und dem habe ich irgendwann erklärt, ich sage, das ist falsch rum. Und er sagte, wie falsch rum? Ich sage, das muss eigentlich heißen, stehe zusammen, weil die guten Zeiten sind die gefährlichen.
Ja.
Weil jetzt überleg mal, wenn du ganz frisch zusammenkommst, hast du ja nur Träume.
Mhm.
Gut, da hast du viele Hormone. Okay, das ist ganz was anderes.
Ja, die ersten 5 Jahre nehmen wir mal weg.
Ja, so.
Okay.
Aber dann fängt's ja an, dann hast du ein bisschen Kampf mit allem drum und dran und dann kommst du ja irgendwann ins Alter, wo du viel geschafft hast, wovon du als junger Mensch geträumt hast. Vielleicht hast du dein Häuschen oder du hast deine Eigentumswohnung, du bist beruflich da angekommen, wo du ankommst und die Kinder sind endlich aus der Hütte raus.
Und dann wird's du bist schwer.
Und dann auf einmal sagt er, also meine Sekretärin versteht mich viel besser als du und die versteht auch meine Bedürfnisse.
Als die gestern auf mir saß, ist mir aufgefallen, dass mit uns beiden ja gar nicht mehr so gut läuft.
Ja, genau. So, oder bei ihr ist es ein Tennislehrer oder was weiß ich, was auch immer. Das sind aber eigentlich die guten Zeiten. Weil sie haben alles geschafft. Eigentlich müssen sie da sitzen und sagen, wow, war das gut. Und das ist im Dorf genauso. Da, wo ich groß wurde, auf der Straße, als Kind, die haben sich alle gegenseitig geholfen, die Häuser bauen. Wir haben gemeinsam gefeiert, es wurde gesammelt, wenn einer gestorben ist, wenn Geburtstage waren. Mhm. Es war eine große Gemeinschaft. Mhm. Heute schießen die gleichen Leute mit dem Luftgewehr aufeinander, wenn der Ast rüber wächst. Ja, früher hat man sich gefreut, wenn der ein Auto bekam, sind alle gucken gegangen. Der hat einen ausgegeben, da gab es Eierlikör, da gab es ein Fässchen Bier und Bratwurst.
Meine Oma hat immer gesagt, die kam ja auch extrem aus vom Land, also aus der Pfalz. Und die hat immer gesagt, wenn sich dann Leute getrennt haben, denen ging es zu gut, hat meine Oma gesagt. Und das stimmt, ich weiß das selber auch. Ja. Die Jahre des Aufbaus, da ist man ja so beschäftigt mit allem irgendwie. Genau. Und erst wenn man dann ins Genießen kommt, dann denkt man sich, wer ist eigentlich der Typ an meiner Seite da?
Und warum sieht der so komisch aus?
Ja, genau.
Ja, ist schade. Aber da habe ich mal einen schönen Spruch gehört, den hat der Herr Beckenbauer gesagt. Das war sogar Thomas Gottschalk. Heute ist der Satz für ihn falsch.
Ja.
Wir saßen mal zusammen, Beckenbauer, Gottschalk, ich, Säterjeck und noch ein paar andere tolle Herrschaften an einem großen Tisch. Und da fingen wir an, drüber zu philosophieren, warum verschiedene Herren sich ab einem gewissen Alter etwas jüngeres Modell aussuchen. Mhm. Und daraufhin sagte damals Thomas Gottschalk, und dafür wurde er groß gefeiert von mir und meiner Frau, sagte, wissen Sie, ich habe ja eine wunderschöne junge Frau, weil ich habe ein gutes Gedächtnis. Als wir zusammenkamen, war sie all das.
Ja.
Und das war so schön.
Ja.
Naja, jetzt ist er wieder verheiratet.
Ja, gut, aber so ganz so jung ist sie jetzt auch nicht.
Nein.
Also die ist ja auch schon, jetzt ist jetzt keine 40, sage ich mal.
Nee.
Bist du...
Ich gönne sie ihm auch.
Ich auch. Und er ist wirklich glücklich mit ihr. Fragst du Freunde um Rat?
Ja.
In welchen Punkten fragst du nach Rat?
Das ist wirklich übergreifend von fast allem. Das ist sogar vom Beruflichen her, das ist im Privaten her... Das sind unglaublich viele Dinge, wo ich immer wieder verschiedene frage, was hältst du davon, was denkst du darüber? Und das ist mir auch wichtig.
Mhm. Aber beeinflusst das wirklich deine Entscheidung? Zum Beispiel bei mir war es immer so, ich wusste genau, was ich mache. Also ich wusste es genau. Dann konnte man nochmal mit jemandem drüber reden, was auch schön ist. Mhm. Aber meine Entscheidung, die habe ich immer unbeeinflusst ganz allein getroffen.
Also ich bin ein Bauchmensch.
Ja,
worüber mein Bruder mich wahnsinnig beneidet, das ist so ein Analytischer, weißt du, der überdenkt, der schreibt auch dann erstmal vier Seiten pro und contra. da würde ich die Krise
mir
kriegen.
Mir scheißegal, und wenn ich nur Kontras hätte und ich will es trotzdem, dann mache ich es.
Ja, also wenn das hier stimmt, dann ist alles gut, habe ich immer gemacht und ich glaube gerade auf Holz, ist ja gar nicht so schief gelaufen. Nichtsdestotrotz gibt es Menschen, denen ich sehr vertraue, die ich dann schon mal frage. Und sag, Mensch, was sagst du dazu? Und dann kommt es drauf an, wie sie reagieren. Es gibt ja wenige Menschen, wo ich sagen würde, oh, jetzt muss ich das Ganze nochmal überdenken. Aber weil ich mir selber, glaube ich, wichtig bin und auch das Gefühl habe, dass meine Entscheidungen nicht ganz so falsch sind.
Wirst du selber um Rat gefragt von Freunden?
Selten, aber ja.
Und wenn du gefragt wirst, in welchen Bereichen wirst du gefragt? Also wofür bist du der Beratungsspezialist?
Ach, das ist meistens das Zwischenmenschliche und da kann man keinen Rat geben.
Mhm.
Weißt du, wenn es um Gefühle geht, die kannst du ja nicht analytisch angehen. Wenn irgendjemand ankommt und hat mit seiner Frau oder in seiner Beziehung große Probleme, da kann man keinen Rat geben, da kannst du höchstens zuhören, weil, mein Gott im Himmel, das sind Gefühle. Bei Gefühlen kann ich nicht sagen, mach das so. Ja, also wenn ich jetzt sage, okay, das Auto ist kaputt, dann kann ich fragen, was hat das für Geräusche? Ja, dann kann ich ja vielleicht irgendwo hingehen.
Ja, kannst du ja mal fragen bei der Frau auch, so. Was macht sie für Geräusche?
Was macht denn das Annegret für Geräusche?
Will ich austauschen.
Ja, also nee, die muss weg. Ja. Nein, das kannst du nicht machen. Aber da kommen tatsächlich viele, die dann mal fragen.
Ja, aber bei mir ist zum Beispiel so, ich werde für manche Sachen überhaupt nicht gefragt. Also wenn es zu sehr emotional, irrational wird und so, dann bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich immer sage, verstehe ich nicht, irgendwie so. Und auch bei Krankheit bin ich zum Beispiel kein guter Zuhörer, weil ich selber das nicht kenne. Ich bin hier krank und ich habe überhaupt null Verständnis für Krankheit. Ich bin eher dann jemand, der dann ganz ungeduldig sagt, naja, und dann...
Nimm die Pille.
Ja, wenn die Nase zu ist, dann atme halt durch den Mund oder keine Ahnung. Also ich bin immer sehr da nicht, man fragt mich nicht gerne, was solche Themen angeht. Du kannst ja bei allem mitreden.
Bei vielem, ja.
Ja.
Ja, aber auch da muss ich immer wieder sagen, weißt du, die Leute kommen ja automatisch irgendwann mal so auf mein ganzes Leben zu sprechen und dann sagen sie, ja, wie hast du das denn gemacht? Ich antworte immer, entweder war ich sehr naiv oder dumm.
Mhm.
Ich habe nie darüber nachgedacht, dass damit große Einschränkungen für die Zukunft kommen. Weil es liegt ja immer an dir, ob du möchtest und willst. Ja, und ich wollte ja nicht da bleiben. Und das bedauern werden oder betöttert werden, das ist mir zuwider. Das mag ich nicht so. Ja, also ich mag nicht, wenn jemand, ach, oh Gott, der tut mir aber leid. Nee, das möchte ich nicht.
Gott, das kennst du das auch so, wenn du was moderierst oder du bist irgendwo und du findest eigentlich, dass man es ganz gut gemacht hat und am nächsten Tag kommen da Leute und sagen, oh, ich habe dich gestern gesehen, du hast mir so leid getan. Kennst du das gerade? Das ist, oh Gott, da denke ich mir, was
Nein, ja.
Ich habe so mit dir mitgelitten.
Nein.
Ja.
Also ich muss sagen, ich habe dich bewundert immer wieder. Ja. Und das ist jetzt keine Schleimerei, du kennst mich auch schon ein paar Jahre. Also granatenmäßig.
Ja, vielen Dank.
Ja, aber so. du bist. Selten genug.
Du, es gibt, also für mich ist es eigentlich gar nicht schwer. Wirklich, ich bin immer ich selbst, egal was ich mache, und deswegen ist es für mich nie anstrengend, und ich glaube, das ist bei dir auch so. Du bist ja auch du selbst. Natürlich weiß man irgendwann, welche Masche bei den Leuten gut ankommt und so, aber ich entferne mich nie wirklich von mir selber, und deswegen glaube ich, ist das ist sau angenehm. Schlimm wird es richtig, wenn du dir so eine Maskerade jedes Mal da überstülpen musst.
Und da kennen wir ja genügend. Wir werden niemals Namen nennen, aber es gibt genügend Menschen, die sind so beschäftigt damit, sich ständig zu verstellen, dass sie nicht mehr wissen, wann sie wo sein müssen und wie. Und das ist ganz grauenhaft. Was ich sehr häufig höre, worauf ich wirklich stolz bin, ich habe jetzt 2 Tage einen Job gehabt hier in Berlin am Bahnhof, am Hauptbahnhof. Ja, jeden Tag da 6 bis 8 Stunden draußen gestanden.
Mhm. War es lukrativ?
Ja, auch, ja. Okay, aber es war auch eine tiefe Sache in mir, die ich gerne gemacht habe. Aber weißt du, wenn du dann irgendwann von den Menschen hörst, also Herr Lichter, das hätte ich ja nicht gedacht. Du bist ja so, wie du bist. Ich sage, ja. Weil ich habe keine Rolle. Ja, ich bin ja auch jetzt keine Kunstfigur. Die Kunstfigur hat natürlich den Vorteil, sie legt sich ab und läuft unerkannt durch die Gegend, durch die Welt.
Ja.
Wir sind immer wir. Großer Unterschied.
Ja, verstecken kannst du dich tatsächlich nicht.
Nee, schwer.
Ja, also bei mir geht's, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wenn ich nicht erkannt werden wollte und dann mit Mütze und Ding und Zeug und ungeschminkt und so, dann kann man so sich so wegmauscheln irgendwie. Aber bei dir könnte ich mir auch vorstellen, du hast einfach...
Ja. Nee, geht nicht. Selbst wenn der Schnurrbart nicht gemacht ist, weil normalerweise in der Freizeit...
Der hängt ja, ne?
Ja, dann
der
trage ich die Haare ja runter. Offen. Ja, ich trage die Haare offen.
Wenn du das jetzt mal rasieren würdest, aus Anonymitätsgründen, wie lange wird es dauern, dass es wieder so nachwächst?
Oh, der wächst tatsächlich sehr schnell bei mir, der Bart. Also ich schneide den im Urlaub, wenn ich, sagen wir mal, 6 Wochen frei habe, wirklich ganz kurz ab. Dann habe ich einen ganz normalen Schnurrbart.
Aha.
Dann ist er nicht mehr da, aber trotzdem erkennen mich die Leute. Ich muss ja nur sagen, schönen guten Morgen, geht's dir gut? Und schon sagen, ach, das ist der Herr Lichter. Sie haben aber sonst den Schnäuzer länger, ne? So, gut, wenn er jetzt ganz ab wäre, keine Ahnung, 3-4 Monate, dann wäre halt wieder alles okay.
Wäre es wieder alles so, wie es war. Okay, ist doch gut zu wissen. So, pass auf, ich spiele jetzt mit dir ein Spiel.
Ja.
Es geht um Freundschaft, habe ich mir sagen lassen. Lieber Horst, liebe Barbara, wir haben gesehen, dass sich Horst in letzter Zeit sehr intensiv mit dem Thema Freundschaft beschäftigt hat. Das ist richtig. Er hat nämlich ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Zeit für Freundschaft. Dieses Wissen wollen wir nutzen und deshalb spielt ihr Freundschaftlichter. Wir haben ein paar Fragen zum Thema Freundschaft vorbereitet und wollen von euch dazu eine Antwort. Bitte zieht dafür nacheinander die Fragen aus dem kleinen Schälchen vor euch. Oh ja, diese.
Ja, hier sehe ich sie. Ja, ja, genau.
Na dann zieh mal eine.
Ich fange an, okay. Ja. So, ist es okay, Freunde für Hilfsarbeiten anzufragen, also Streichen, Umzug etc.? Ja, selbstverständlich ist
anfragen
das hier.
Ja, sie.
Hallo, also mich kann jeder anfragen, weißt du, also die Antwort, die kenne also, ich aber.
Ja, nee, also jetzt mal ehrlich, bei einem Umzug helfen, dann würde ich lieber den Umzug bezahlen, das würde ich nicht mehr machen, glaube ich. Kisten schleppen ist was Schreckliches.
Ist was Schreckliches, aber ich muss dabei sagen, die ganzen Umzüge, die ich mit meinem Schatz gemacht habe, die haben wir fast immer alleine gemacht. Und
nein,
es gibt
jetzt
so,
hör doch, du kannst... Okay. Doch,
wir haben noch nie eine Firma. Nein.
36 Barockkommoden wahrscheinlich irgendwie zu Hause stehen,
nee, ist
oder?
Nee, kein Witz. Also wir sind umgezogen erst vom Rheinland in den Schwarzwald.
Ja.
Da haben ein paar wenige Freunde geholfen, weil sie es wollten. Die haben sich also mehrfach angeboten.
Okay.
Aber ansonsten haben wir da alleine gemacht. Von da aus zurück ins Rheinland haben wir alleine gemacht. Auch wieder der ein oder andere hat geholfen von Freunden oder Familie, aber auch nur, weil die gesagt haben, Mensch, wir sind dabei.
Ja.
Und die ganzen Umzüge haben wir bis jetzt immer...
Auch so große? Hast du keine großen Schränke?
Doch, wir haben alles Mögliche, aber das machen wir selber. Ich baue dann, also meine Frau ist da auch sensationell koordiniert.
Ja.
Die fängt schon Wochen an vorher, dann macht die Kisten, Kartons, alles, was wir nicht mehr brauchen. Dann sind vernünftig beschriftet. Dann habe ich meine Sackkarre, ich habe meinen... Transporter. Ich brauche einen Transporter.
Ich wollte gerade sagen, du hast sogar wahrscheinlich das eigene Auto, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich komme
vom
Land.
Du hast einen Transporter.
Ich habe einen Transporter. Ich liebe
und
das.
Ist es ein Oldtimer-Transporter? Oder?
Nee, das ist ein neuer, tatsächlich.
Oh, das liebe ich. Das ja. Die Vorstellung, dass man große Möbelstücke transportieren alles. Kann, ohne jemanden anzurufen, das wäre mein Traum.
Das ist großartig. Ich habe sogar hinten eine Auffahrrampe dran bauen lassen.
Nein.
Und ich habe Sackkarren in jeder Größe. Ich brauche das eigentlich, ich finde es großartig.
Lichter entpuppt sich hier langsam als perfekte Partie, würde ich sagen.
Ja, also ich kann halt, also da habe ich gar kein Problem
Also
mit.
Ich finde ja, Leuten helfen bei was, also zum Beispiel, ich bin ja so ein Einrichtungsfreak, ja, ich würde am liebsten anderer Leute Wohnungen einrichten, ja, und zwar gerne mit dem Satz, egal was es kostet, Hauptsache es wird am Ende schön, Barbara. So, und ja. Da bin ich zum Beispiel gerne dann dabei zu verschenken, ich nähe dir die Vorhänge und oder ich mach dir die Vorhänge oder irgendwie so, ja. Dann komme ich mit meiner Nähmaschine,
ja.
So wie früher, weißt du, wenn der Doktor kommt mit der Doktortasche und dann stelle ich meine Nähmaschine auf und dann fange ich an, Nähmaschine zu nähen oder Kissen oder irgendwie sowas.
Du nähst aber nicht wirklich.
Doch, natürlich.
Du nähst selber?
Ja. Ich kann sogar so Rüschen, also ich habe für mein Haus in Schweden so Rüschen Sachen gemacht und so.
Wie geil ist das
aus
denn?
Aus dem einfachen Grunde heraus, weil ich keinen Bock habe zu warten, bis es fertig ist. Wenn du in so eine Schneiderei gehst, dann sagen die ja hier immer, also 7-8 Wochen müssen sie rechnen. Und das ist mir dann schon zu doof. Und dann will ich es lieber einfach gleich fertig haben. Ich gebe zu, ich kürze manchen Arbeitsgang ab, indem ich zum Beispiel nur so einen Tunnel mache und dann ziehe ich die Vorhangstange durch den Tunnel durch, mache nicht so Ringe und so.
Ja.
Viele meiner Vorhänge sind auch so, dass sie nicht... dass sie nicht dazu gedacht sind, dass man sie berührt oder zuzieht. Letztens hat mal irgendeiner die Vorhänge zugezogen. Die so, stopp, nicht berühren. Und dann ist alles runtergefallen, weil es war nur aufgelegt, weißt du?
Ach so, ja, kenne ich, ja.
Weil da war eine bisschen kompliziertere Konstruktion mit den Heizungsrohren drunter.
Ja.
Und da habe ich das nur so ein bisschen, sage ich mal, nur so draufgelegt und dachte mir, perfekt.
Sieht wunderschön aus.
Ich meine, wer zieht denn Vorhänge zu?
Da macht keiner.
Nein.
Also, da tut man nicht, nein.
Also habe ich sofort den Kontakt abgebrochen zu
den
Leuten.
Die würde ich auch wegtun.
Weg damit. So, ich ziehe die nächste Frage an dich. Wie finden wir eigentlich Freundschaft plus? Ach, das ist, wenn man mit jemandem befreundet ist und mit dem schläft, glaube ich. Warte, das ist so eine neue Gen Z-Sache. Ich frage mal kurz nach.
Ja, da muss ich.
Freundschaft plus, was heißt denn das? Freundschaft, also ganz normaler Dienstagnachmittag, oder?
Ja.
Okay. Also befreundet sein und Knickknack, höre ich gerade von unseren jungen Redakteuren. Aber ist man nicht automatisch irgendwie ein bisschen befreundet, wenn man mit jemandem Knickknack macht? Oder bin ich da altmodisch?
Ich glaube, ich bin auch altmodisch. Also da habe ich mir noch nie im Kopf drüber gemacht. Also ich sehe das Thema von der anderen Seite. Ja, also wenn ich sage, okay, kann ich mit meiner Ehefrau oder mit dem Menschen, mit dem ich zusammenlebe, befreundet sein? Oder sind das echte Freunde? Da sage ich immer nochmal, es gibt eine Stufe drüber. Ich sehe das anders als Bertolt Brecht. Ich sage zum Beispiel, die Liebe steht über der Freundschaft.
Ja.
Er sieht es ja andersrum.
Ja.
Ich finde, die Liebe ist nochmal was ganz, ganz Besonderes. Da kann man sehr viel teilen, machen und. Aber eine Freundschaft ist eine Stufe drunter. Die beinhaltet unheimlich viel. Man mag sich auch, hat sich lieb. Aber ich glaube nicht, also ich habe noch nie überlegt, ob ich mit einem Freund oder einer Freundin in die Kiste will. Nee.
Nee, sehe ich auch so. Nee. Also ich finde auch, das sollte man auch nicht vermischen.
Nee.
So,
nee,
jetzt komm, du ziehst.
Wir haben heute nur Freundestreffen.
Können wir überhaupt nichts damit anfangen.
So, wie finden wir es eigentlich, ehrlich abzusagen, wenn man keine Lust auf ein Treffen hat? Das finde ich super. Also das mache ich auch. Da sage ich auch häufig genug, du, wir sind erwachsen genug. Auch wenn einer mal klingelt an der Tür, dass ich dann sage, du, also ganz ehrlich, sei mir nicht böse, aber ich bin müde, bin kaputt oder ich will jetzt im Garten Sträucher schneiden, andermal.
Ja, das finde ich auch okay, muss ich sagen. Wobei bei mir ist oft so, dass ich mir denke, hoffentlich kommt jetzt keiner, ich will meine Ruhe. Und wenn dann einer kommt, dann denke ich mir, ach, wie schön. Also ich bin dann ja immer sofort vom Sozialen overwhelmed. Ich liebe ja immer, ich liebe schon immer sehr, sehr, sehr Menschen um mich. Ich habe zum Beispiel auch immer mein Leben lang große Tische gekauft, weil ich immer viele Leute am Tisch haben wollte. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, du müsstest bei uns mal sein. Wir haben einen Riesentisch.
Oh.
Wir haben auf der Terrasse alleine, wir haben zwei Terrassen draußen so und die eine Terrasse, da haben wir einen Tisch hingesetzt, weil es einfach auch gut aussah. Da stehen 14 Stühle.
Ja.
Und wir können die ausziehen noch, wenn
in
wir wollen.
In einer Reihe?
In einer Reihe. Ein Riesenmonster-Tisch und daneben ist nochmal eine Riesensitzecke, wo du auch nochmal sitzen kannst. Das heißt, gut, jetzt muss ich natürlich auch dabei sagen, wenn wir eine Familienfeier machen, da ist aber los, ne? Wir haben ja all over 8 Enkel.
Das ist so schön.
Ne? Da
du
ist Stimmung in der
Hütte. Enkel.
Ja, da ist Stimmung in der Hütte.
Och, da hast du alles richtig gemacht.
Ja, von
und dann
Babychen
kommen die
angefangen,
ja auch alle. Oh nein, wie süß.
Von Babychen angefangen bis 10 und 11 Jahre.
Ja.
Und ich bin dann auch so der total verrückte Opa. Ich möchte, dass die mich toll finden. Und die kriegen von mir eigentlich alles, was sie wollen. Die müssen halt nur sagen, wenn die ein Pferd wollen, kriegen die ein Pferd. Mama, Papa muss sich ja drum kümmern, nicht ich.
Aber soll ich dir was sagen? Ja. So will man ja auch sein. Ich glaube, als Opa und Oma hat man keine Lust mehr zu sagen, nein, das geht nicht. Du kannst keine, Süßigkeiten sind nicht gesund und diesen ganzen Quatsch. Ich finde, wenn Oma und Opa können ganz andere Regeln machen als Mama und Papa.
Ja, finde ich auch. Nämlich gar keine.
Film Pferdchen, da kriegt er ein Pferdchen.
Da kriegt das Kind ein Pferd. Nee, ich bin mit denen auch mit dem Rasenmäher-Traktor gefahren, mit 3 Mädels. Mein Sohn hat zum Beispiel 3 Mädels, 9, 6 und 3 Jahre alt. Und da habe ich die alle 3 auf den Trecker gepackt und dann sind wir los. Erst im Garten, bis meine Frau dann meinte, also jetzt ist der Rasen langsam weg. Ich sollte mal auf die Straße fahren. Dann sind wir dann über die Felder gefahren, über die Wiesen, zum Pferdehof gucken und alle 3 durften selber fahren. Selbst die 3-Jährige war dann am Lenken und hatte Spaß und dann saßen die anderen 2 hin.
Aber welche Erinnerung hast du denn an deinen Opa? Hattest du auch einen Opa, der was mit dir unternommen hat?
Nee, vielleicht deswegen.
Ja.
Nee, hatten wir nicht.
Und weißt du, es ist ja auch ein bisschen so, ich denke mir das oft, weil wir das oft auch im Freundeskreis erleben, so Omas und Opas, die einfach nur Oma und Opa sind und denken, das ist schon geil für die Enkel. Das ist das ist dann ein alter Mensch, den man einmal im Jahr trifft, der einem 20 Euro gibt und sagt, wie läuft's denn in der Schule?
Ja,
so.
Und wahrscheinlich auch noch komisch riecht.
Vielleicht, genau. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, dass man völlig aktiv die ganze Zeit mit den Kindern in Kontakt bleibt, weil nur dann kannst du auch erwarten, dass die dann dich mal anrufen, wenn es dir nicht gut geht oder so.
Ja.
Weil sonst interessiert sich keiner für den alten Menschen, der irgendwo in einer anderen Stadt lebt und den man
aber
das
ist sowieso so eine ganz komische Geschichte. Da habe ich auch häufiger drüber nachgedacht. Wenn Mama und Papa sterben, da bricht eine Welt zusammen. Das ist schon ganz schön, das ist heftig. Wenn Oma oder Opa stirbt, ist für die Kleinen ein Tag.
Ja.
Weil da müssen die zur Beerdigung, das finden die doof.
Ja.
Aber am liebsten sind die nachmittags schon wieder am Spielen.
Ja.
Und da du jetzt auf einmal, also ich selber Opa bist, denkst du, okay, egal was du mit denen veranstaltest, egal wie cool du bist, egal was du machst, wenn dem so ist, ist das ein Vormittag.
Ja.
Und dann ist das Ding noch durch. Auch schade.
Also so wie du das jetzt erzählst, dann sind die 2 Tage.
Okay, 2 Tage.
Sind die traurig.
Das wird schon mal was.
Also du arbeitest jetzt auf den 3. Tag hin,
würde
ich sagen. Ja,
die zanken sich dann nur mit dem Traktor.
Wie finden wir es eigentlich, einem Freund zu sagen, dass man seinen Partner doof findet?
Ah, das Thema habe ich echt bearbeitet im Buch.
Ja.
Weil es gibt Dinge, da hast du dich nicht einzumischen.
Ja.
Ja, also es gibt wirklich Dinge, da hört die Freundschaft auf. Man, also darüber habe ich auch schon Freundschaften verloren. Weil wenn du das Gefühl hast, boah, du musst auf den anderen jetzt aufpassen und der tut ihm nicht gut und das und das und das, biete ihm an, mit ihm drüber zu reden, wenn irgendwas nicht stimmt. Aber du hast dich da nicht einzumischen, das ist sein Leben.
Ich finde, wenn der auf einen zukommt, der Freund, und sagt,
das ist was anderes.
Wie findest du meinen neuen Partner oder meine neue Partnerin, dann kann man vielleicht Bedenken anmelden, aber nicht ohne, dass der das einleitet.
Du kannst ja nicht einmischen.
Nee, sehe ich auch so.
Es gibt Dinge, die gehen dich einfach nichts an. Dafür bist du nur Freund und nicht Familie und du bist auch kein Erziehungsberechtigter.
Ja, ja. Bist du in deinem Buch zu dem Schluss gekommen, dass du ein guter Freund bist?
Ich habe diese Frage ganz am Anfang vom Buch gestellt. Für mich möchte ich mich als Freund haben. Und das konnte ich nicht spontan beantworten, weil ich habe beim Schreiben von dem Buch ganz häufig meine Meinung zum Thema Freund exzessiv verändert.
Mhm.
Eine Zwischenaussage zum Beispiel, ich kam mal abends nach Hause nach dem Schreiben und habe meiner Frau gesagt, ich sage, du, ich möchte meinen besten Freund nie kennenlernen. Da hat sie gesagt, was, warum? Ich sage, ja, weil ich bin zu dem Entschluss gekommen, wenn du mit vielen Menschen redest, dann sagen die alle, ja, der wahre Freund zeigt sich erst, wenn du schwerst krank bist, wenn du bankrott bist, wenn du große private Probleme hast. Ich sage, also wenn ich das erst alles haben muss und meinen wahren Freund, dann möchte ich den nicht kennenlernen. Ich sage, dann erspare ich mir die Scheiße, dann habe ich lieber flüchtige Freunde.
Oberflächliche Bekanntschaften,
So. Und dann, um darauf zu kommen, möchte ich mich zum Freund haben oder bin ich ein guter Freund, habe ich irgendwann gesagt, okay, wenn man das analytisch mal beobachtet, sage ich, 95% der Menschen sind keine guten Freunde für sich selber, Weil würdest du einen Freund wissentlich vergiften oder schlecht behandeln, ihm Übles tun? Aber wie viele Menschen tun das bei sich selber?
Selber.
Wo sie, ich meine, ich will jetzt das Rauchen nicht verbieten. Ich habe selber 45 Jahre geraucht, ja. Aber man vergiftet sich. Würdest du selber dich zum Alkoholiker machen? Das ist Nervengift. Würdest du dich ständig schlecht ernähren, nur um krank zu werden? Das tut man sich ja an. Vielleicht mit vielen Ausreden. Also ich bin jetzt kein Model, ich habe auch meine Wampe, alles ist gut. Ich esse unheimlich gerne Schokolade, ich trinke gerne Wein, ich trinke auch mal ein Schnäpschen, ich rauche mal eine Zigarre. Aber ich denke mal, da macht die Dosis das Gift. Auf sich selber Acht zu geben, heißt, du bist mit dir befreundet. Ich glaube, ich bin ein guter Freund, weil ich bin da, wenn man mich braucht. Aber ich gehe keinem am Sack. Ist auch wichtig. Ich wäre jetzt keiner, der sagt, weil auch das ist der Unterschied zwischen, wie man Freundschaft sehen kann. Es gibt Menschen, die sagen, ja, also, wenn der sich bei mir eine Woche nicht gemeldet hat, bin ich ihm nicht mehr gut genug. Ja,
ne? Das geht aber auch nicht. Das ist bei mir auch so. Ich habe auch Freundinnen, die haben andere Freunde und die telefonieren einfach jeden Tag miteinander.
Ja,
das kann ich nicht.
Habe ich keine Zeit und keine Lust für. Einfach,
ich finde dann viel besser, anrufen und sagen, sollen wir uns treffen und sich dann sehen.
Ja, und dann Spaß haben.
Aber telefonieren ist auch überhaupt nicht meins.
Nee.
Mein Telefon klingelt auch gar nicht mehr. Mich ruft gar keiner mehr an, das habe ich denen alles abtrainiert.
Ja, ja, ne, weißt du, ich denke mal, auch eine schöne Sache, die habe ich jetzt darüber aber erst bemerkt, wenn man eine Freundschaft verloren hat, ist viel schöner als zerbrechen. Weil was du verlierst, kannst du wiederfinden.
Ja, meinst du, das geht?
Ja, es geht.
Weil ich habe auch eine Freundin verloren und auch einen Freund. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es da nochmal einen Weg zurück gibt.
Ja, wenn man gebrochen hat, ist es ein Unterschied. Zerbrochen wird man immer die Bruchstelle sehen. Das wird kaputt gegangen.
Ja, oder das zieht sich wie Kaugummi und Reis dann irgendwie.
Ja, genau. Oder das ist, wie viele sagen, ja, das verheilt. Ja, das verheilt, aber bleibt eine Narbe, die sieht man. Aber wenn ich etwas verliere und finde es wieder, ist die Freude groß.
Das stimmt. Okay, nee, verloren habe ich sie nicht. Nee.
Ne? Ja. Das ist ein Unterschied. Ich habe noch einen Zettel.
Ja, mach noch einen Zettel, komm.
So, ist es okay, unangemeldet vor der Tür zu stehen?
Absolut. Ja, ich liebe
absolut.
Das.
Ja, ich liebe das. Du, haben wir die schönsten Tage mit gehabt.
Ich bekräftige auch alle. Ich habe jetzt angefangen, weil jetzt meine Kinder so ins Alter kommen, wo jetzt immer Leute vorbeikommen. Ja, die kommen natürlich manchmal auch, weil die wollen Barbara Schöneberger sehen. Das weiß ich, merke ich dann, wenn die dann, hallo, stehen die dann so unten, weißt du, und meine Mutter findet sie toll und so, weißt du so. Und dann kommen die aber auch, weil die meine Kinder sehen wollen. Und dann habe ich... Ich finde das so toll, dass Leute zu uns kommen und einfach auch Lust haben, Zeit mit uns zu verbringen. Ja. Oder einfach zu. Und jetzt habe ich so einen geheimen Vorrat an Chips und so Sachen angeschafft, ja.
Geil.
Um die auch zu beschwichtigen, wenn sie da sind, dass sie auch bleiben. Ja. Weil ich finde es total gut, dass sie da sind. Lieber so, als dass sie sich irgendwie, keine Ahnung, irgendwann an der Aral-Tankstelle treffen oder so, ja. Man muss ja mit allem rechnen.
Stimmt.
Und deswegen dachte ich mir, das finde ich toll. Und ich liebe es, wenn Menschen klingeln und sagen, hallo, ich war gerade in der Gegend.
Ja, und das ist bei uns ganz heftig. Also wenn du zufälligerweise mal deine Gegend sein solltest und dann zufälligerweise mal klingelst, wirst du erleben, was eine kroatische Frau macht. Du wirst sofort mit Essen zugeschüttet, du wirst eine Gastfreundschaft erleben, wie sie in Deutschland relativ selten ist, weil die fangen sofort mit Kleinigkeiten an, die reichen für eine ganze Mahlzeit und dann sind die aber parallel am Kochen und wenn du gegessen hast, warm, dann gibt's auf einmal noch Schinken und Käse und hinterher noch Süßwaren. Und dann sitzt du da und denkst, ja... Das war mal schön.
Ist das toll. Ich habe mal eine Kroatin kennengelernt und die sagte mir, wir essen immer Schwein und Kalb und als Beilage Geflügel.
Ja, also, naja, so ähnlich.
Ja, aber es ist doch gut, so soll es sein. Ich finde, es gibt ja auch so Leute, die sagen, ja, die können nicht kommen, wir haben nicht genug Stühle oder die können nicht kommen, wir haben nicht genug Essen. Und das ist zum Beispiel auch, was ich denke, immer wenn Leute da sind, Tisch, Tom, Ding, und notfalls schiebt man noch eine Bierkiste unter oder so und dann sitzt man eben da drauf mit dem Kissen und das Essen reicht ja immer. Dann schmiert man, es geht ja ums Zusammensein, dann schmiert sich halt einer noch ein Salamibrot und wieder einer isst einen Apfel, aber es ist ja nicht so, dass man sagt, ich hatte jetzt gar nichts für einen Kartoffelgratin.
Ja.
Sondern es geht eigentlich nur um die Geste und das finde ich super.
Und das ist auch so, weißt du, das habe ich in so vielen Ländern kennengelernt, auch in England. Die sind teilweise so unglaublich gastfreundlich und höflich und freundlich. Und du kommst an und du kriegst sofort irgendwas. Ich gehe ja nicht mit dem Bewusstsein hin, ich will da jetzt satt werden oder viel trinken. Aber in Deutschland habe ich schon leider Gottes schon häufiger erlebt, da ich ja nach 2 Stunden gefragt habe, schon, ich fahre ja gleich, aber ein Glas Wasser habt ihr? Ich habe echt Durst. Ja, weißt du, wo du denkst, boah, wow. Das
ist der Grund, warum du unbedingt noch ein Landhaus in England haben willst? Und was hindert dich daran, es zu kaufen?
Das ist meine Kroatin. Nein, das war immer mein absoluter Endzieltraum tatsächlich in meinem Leben. Ich mag England mit allem drum und dran. Ich finde es irgendwie wunderschön. Die Landschaft, das ist so ein Männerparadies. Die haben alte Dampfmaschinen, die fahren die immer noch. Die haben Eisenbahnautos, Motorräder. Die haben diese uralten Häuser, dieses Morbide. Ja. Aber sie sind auch so
Whisky,
wahnsinnig
gute
höflich.
Jacken, höflich. Ja. Ja. Ja, ja,
wahnsinnig nett und höflich. Mhm, und ich habe immer davon geträumt, so ab 50 vielleicht, da hat man da irgendwo am Land so ein altes Landhaus, hat mit einer kleinen Scheune, wo mein alter Bentley drin ist, wo ich dran eine Schraube, Bed and Breakfast machen, einmal die Woche für nette Gäste kochen. Das war mein Endzieltraum in meinem Leben.
Lustig, dass du gedacht hast, dass du schon mit 50 dein Endziel erreicht ja, hast. Und ja, jetzt bist du wie alt? 62?
Ich
und bist gerade
Januar
dabei,
63,
was
ja,
Neues irgendwie aufzu... Oh, guck mal, wir kriegen hier was reingereicht.
Ja, also wenn das mal kein Eierlikör ist, weiß ich es nicht.
Es ist Eierlikör. Vielen Dank!
Dass du Eierlikör magst.
Meine Mama macht den immer für mich.
Lieber Eierlikör, leider Gottes.
Aber der wird auch bei uns nicht in solchen Gläsern serviert. Das ist jetzt wie so ein Mini-Kölschglas.
Ja.
Bei uns gibt's den in so offenen Schalen, damit man mit der Zunge
auslecken kann.
Auslecken kann. Bei hier kommst du ja mit der Zunge nicht bis zum Grund runter.
Und wenn, dann bist du ein ganz komischer Mensch.
Ja. Wobei, könnte eine Art Einstellungskriterium sein. Wie auch immer.
Ja, das schaffen wir nicht.
Also England.
Ja.
Ich meine, es ist lustig, wie man sich das vorgestellt hat. Ich dachte mit 30, als ich geheiratet habe, mit 35 oder so, hat mich mein Schwiegervater, der etwas verstört war über meine berufliche, wie soll ich sagen, Ausrichtung, hat er gesagt, ja, aber also ewig lang wirst du diesen Beruf ja wohl nicht mehr machen. Und dann habe ich mir auch so wirklich gedacht, ja stimmt, ja wahrscheinlich höre ich mit 45 oder so auf. Und ich glaube, mit 45 war ich erfolgreicher denn je. Und,
ja, aber weißt du warum?
Und man
ich glaube, bei dir ist das ähnlich wie bei mir. Weil am Anfang hat man so dieses, ja nicht nur den Power haben wir ja immer noch, aber auch Ehrgeiz und du machst über viele Sachen Gedanken.
Mhm.
Und dann kommt irgendwann der Moment, der kam bei mir, wo ich gesagt habe, boah, wenn heute aufhört, ist auch okay, weil ich hatte ja mehr schon erreicht, wie ich mir je erträumt hatte.
Stimmt.
Und damit kam dieses Relaxte, wo du sagst, okay, alles ist gut. Und ich glaube, das strahlt man noch aus.
Und dann wird man erst richtig erfolgreich.
Ja, ja, dann ging es richtig zur Sache. Ich vergesse nie, ich habe einmal alles gekündigt und danach wurde ich erfolgreicher wie je zuvor.
Mhm.
Ich habe gesagt, ich höre
auf. Hast du ernsthaft gekündigt, weil du aufhören wolltest?
Ja, das ist 11 Jahre her.
Vor Bares für Rares,
ja,
oder?
Ja, als ich meine Mutter begleitet habe beim Entdecken des Krebs bis zum Tod.
Mhm.
Da war ich die Monate bei ihr.
Mhm.
Und danach habe ich gesagt, du, das ist jetzt gut, ich kündige alles. Es gab noch ein paar andere Beweggründe, die vorher schon immer mal im Kopf waren. Aber dann habe ich 5 Fernsehsendungen gekündigt.
5?
Ja, hatte 5 Sendungen parallel und habe gesagt, so, damit höre ich auf. Und das Einzige, was ich machen wollte, weil das war nur ein Pilot, wo alle gesagt haben, das funktioniert nicht. Ja, selbst der Intendant damals, zu dem ich überredet habe für diesen Piloten, Bares für Rares, der sagte mir, Horst, komm, mach das mal, aber Trödel, das funktioniert man nicht im Fernsehen. Und mein Management sagte, du bist ja kein Trödel-Opa. Meine Frau meinte, was ein Quatsch.
Nein, keiner hat dran geglaubt.
Nein, ganz ehrlich.
Und du hast dran geglaubt oder wolltest du es gerne, weil es einfach nur Themen sind, die dich interessiert haben?
Ja, in erster Linie, weil Themen sind, die mich fasziniert haben. Ich liebe Menschen.
Ja.
Weißt du, und da kommen immer wieder Menschen, die unterschiedlichsten Menschen. Die
und die Tür geht auf und es kommt einer rein. Da bin ich ja schon happy. Mach ich im Ernst.
So, und dann holst du die Geschichte ab. Mal ist sie lustig, mal ist sie spannend, mal ist sie unfassbar aufregend, mal ist sie
traurig.
Und gibt auch mal was Langweiliges. Ja. Und dann halt diese alten Dinge, die haben mich ja schon immer fasziniert. Ich habe schon als Kind neue Sachen gegen alte getauscht und fand die geiler irgendwie, weil ich mir immer gedacht habe, was hat er schon erlebt, was hat er gesehen. Deswegen mochte ich immer alte Häuser lieber und alles.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Aber ich mag halt auch junge Menschen sehr, sehr gerne. Ja, weil da kannst du so viel Spaß rausholen, Lebensmut. Aber meine ersten Freunde, richtigen Freunde, waren immer viel älter als ich.
Ach, interessant.
Ja, bei denen, von denen kann ich was lernen.
Ja. Weißt, aber vielleicht warst du auch immer eine, man ist ja manchmal vielleicht immer so eine alte Seele in irgendeiner Form.
Ja,
dass
kann
man
auch sein.
Ja.
Ja.
Hm.
Der Likör war super.
Ja, der war echt ganz gut, muss ich
der
sagen.
War
manchmal
leider
schmeckt
lecker.
Der hinten raus so ein bisschen fies, weil du diese Eier dann so schmeckst.
Nee.
Und ich finde, das war jetzt richtig gut.
Die Eier habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Der war einfach lecker.
Fantastisch. Was bedeutet dir Geld?
Also ich wäre verlogen, wenn ich sagen würde, Geld ist nicht schön. Ich finde Geld schon schön. Gar keine Frage. Ich bin auch unglaublich glücklich, dass ich keine Schulden habe.
Ja. Haben dich Schulden beunruhigt?
Witzigerweise nie. Ich habe mit einem Regisseur, den kennst du auch, mal vor vielen Jahren drüber gesprochen, als es bei mir anfing, dass ich was verdienen durfte. Mhm. Und habe mir so Gedanken gemacht und er sagte, auf einmal, Horst, du hast Verlustängste. Ich sag, ja. Er sagte, hatte sie die vor 10 Jahren?
Nee.
Ich sag, nee. Ja. Er dachte, siehst du, da hat sie nämlich nichts. Man kriegt ja Verlustängste erst, wenn du was hast, ja, was du verlieren kannst.
Das ist interessant.
Ja. So, und ich weiß noch, in der Oldithek, als ich da so volle Kanone am Gas geben war, weißt du, musst du überlegen, das war ja ernsthaft eine Scheune mit Lehmboden und ich irre nach 2 Gehirnschlägen, sage ich, boche ein Lokal rein. Mhm. Hatte nach und nach dann 1 Million Euro Verpflichtungen bei den Banken. Mhm. Warum? Weil ich habe dann ein Gebäude kaufen müssen, weil sonst hätte ich raus gemusst. Ich musste umbauen für Feuerlöschanlagen und weiß der Deibel was. So.
Versicherungen, alles mögliche, ja. Muss ja alles.
Und die Bank rief Minimum einmal die Woche an und sagte, Herr Lichter, geht ihr den gut? Ja, alles klar, wann kommen Sie mal wieder vorbei? Ja, was bringen und so. Mhm. Aber ich habe mir in der Zeit nie ernsthaft Gedanken gemacht, dass das nicht gehen kann.
Ja,
weil
du hast
ich
aber
wusste,
auch immer auf deine
fleißig.
Arbeitskraft vertraut.
Ja, immer.
Ich weiß, das ist was Tolles, wenn man das tut.
Ich habe nie drüber
nachgedacht. Ich denke mir immer,
nein.
Ich kann eigentlich sehr viel schaffen.
Ja.
Also ich meine, es ist natürlich die Voraussetzung, dass man in so einem Geschäft ist, wie wir es jetzt sind. Da kann man ja auch was schaffen dann. Aber denke ich mir auch immer. Ich kriege alles hin.
Ja, das ist gar kein
halt
Thema.
Nur den Arsch zusammenkneifen, das geht dann schon. Ja,
ja, nicht rummoppern, rummaulen. Mhm. Ja. Ich bin auch jemand, der, damit ist vielleicht manchmal auch schwierig mit Freunden, die ja heutzutage ist ja auch so eine Volkskrankheit. Wir maulen ja über alles, wir Deutsche. Die Politik ist schuld, die Arbeitgeber sind schuld, die Menschen sind schuld, das ist ja alles schuld, Wetter ist auch noch schuld,
Corona.
Sind alle schuld, alle sind alles schuld.
Ja, Corona, Datenschutzerklärung, alles.
Ja, Gott sei Dank bist du nie schuld. Wo ich dann immer sage, du, fang doch mal bei dir an. Ja, ich gehe also ernsthaft, das ist kein Witz, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, habe ich immer 2 Beutel bei. Einen für das, was der Hund fallen lässt und einen für das, was ich finde, was mir nicht gefällt.
Mhm.
Ich heb auf. Ich kann natürlich auch hingehen, wie viele andere sagen, ja, die Städte vermüllen ja nur noch. Aber vielleicht beschäme ich auch mal jemand damit, dass ich was aufhebe und Mülleimer werfe oder in meine Tüte, wenn er sieht, dass ich es aufhebe.
Mhm.
Ich bin nicht die Müllabfuhr für andere Menschen. Aber wenn das mich persönlich in meinem Umfeld stört, mache ich es sauber.
Naja, und das, was einen selber stört oder das, wo man selber nicht zurechtkommt, das kann man ja auch immer meistens beeinflussen.
Ja.
Und dann kann man es einfach ändern.
Ja.
Weil man selber kann sich ändern, kann nicht die anderen dazu zwingen, sich zu ändern. Aber man selber kann was machen.
Ich muss was vorleben.
Genau, ja.
Ist zum Beispiel so bei mir am Set, guck mal, wir haben 120 Mann, das sind fast nur junge Menschen, frisch aus dem Studium und. Und die fragen natürlich seit ein paar Jahren, seitdem die Welt sehr in Aufruhr ist, was sollen wir machen? Und denen sage ich immer, du, das Wichtigste ist im ersten Moment weitermachen. Wenn wir nämlich aufhören, haben wir Anarchie. Wenn sich jeder nur noch nimmt, was er will oder braucht, haben wir Anarchie. Wir müssen weitermachen. Das Nächste ist, gib bitte das, was du gerne hättest. Sei höflich, sei freundlich. Und Respekt ist nicht nur ein Wort für Lieder. Das kann man leben und nicht nur fordern.
Mhm.
So, und das sind schon mal alles Dinge, und da stehe ich wirklich für. Mach das.
Aber hast
du
zu jeder Zeit deiner Karriere dich so verhalten, wie du es jetzt sagst? Oder hast du auch mal so ganz am Anfang vielleicht, weil das haben ja viele mir erzählt, egal ob Roland Kaiser oder wer auch immer, gesagt, ja, eine Zeit lang habe ich aber auch mal ein bisschen übertrieben, weil ich dachte, so, ich bin's und ich kann mir jetzt alles leisten. Oder warst du da warst du nie, ne?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich aber auch sehr spät erst Karriere gemacht habe.
Mhm.
Ich bin zwar jetzt schon 25 Jahre im Fernsehen, witzigerweise kam mir das letztens mal zu Bewusstsein, weil ich eine alte Maskenbildnerin getroffen habe, die sagte, Herr Lichter, weißt du eigentlich, ich war deine erste Maskenbildnerin, das ist exakt 25 Jahre her, das wusste ich nicht.
Mhm.
Aber ich zitiere da immer gerne Mario Adorf.
Ja.
Der hat mir auch mal einen sehr schönen Satz gesagt. Er sagte, wissen Sie, Herr Lichter, Gott sei Dank bin ich nicht als ganz junger Mensch schon so ganz groß geworden. Sonst wäre die Gefahr groß gewesen, zum Arschloch zu werden. Und hat er recht. Ich glaube, wenn du ganz jung ja, wahnsinnig erfolgreich bist und dir alle sagen, was du für ein toller Hengst bist.
Da kannst du gar nicht anders, als dich schief entwickelt. Es gibt ja auch gar kein einziges Beispiel von jemandem, der als sehr junger Mensch sehr erfolgreich war, der nicht in irgendeiner Form auf die schiefe Bahn gekommen ist, ohne es beeinflussen zu können auch teilweise, weil du kannst gar nichts dafür dann.
Nein, du hast ja auch so viele im Umfeld, die dir sagen, was du toll machst, also wie irre du bist. Ja, dann bist du halt wunderschön. Dann bist
das hatte ich eigentlich nicht. Hattest du Leute um dich, die ganze Zeit sagen, wie toll du bist? Ich hatte das nicht so. Ich hatte eine Managerin, die hat immer gesagt, reiß dich mal zusammen.
Nee, also ich hatte Gott sei Dank von Anfang an gute Berater. Und meine Frau ist da mit die härteste. Also die, wie sage ich immer so schön romantisch, sie ist der Anker, der mich am Boden hält und der Wind in meinen Segeln. Aber sie ist mehr Anker als Segel. die hält mich schon schwer runter und das ist auch gut so.
Ja, aber lässt du dich gerne von deiner Frau kritisieren? Weil ich merke schon, wenn mein Mann was sagt, dann bin ich immer so ein bisschen...
Ja, ich versuche mich da zu verteidigen.
Ja, genau. Ja, und ich erkläre es dann so und ich nehme es nicht so an, wie es vielleicht von jemand anderem annehmen würde.
Ja, das verletzt doch mehr.
Finde ich auch.
Also wenn die mir sagt, also in dem Interview, da hat man die erste Minute gemerkt, dass du noch nicht ganz frei warst. Wo ich denke, was? Quatsch. Ich war von Anfang an voll da. Ja, so. Aber das ist so. Ne? Dafür sind wir ja mit denen zusammen.
Ja, ja. Nee, ist ja auch
jetzt,
gut.
Guck mal, wir sind schon im 28. Jahr, jetzt ist heutzutage auch nicht mehr so häufig. Ne?
Lustig, und als wir uns kennenlernten, das muss ja dann ungefähr vor über 20 Jahren gewesen sein, da war das alles noch ganz, da hast du immer meine Frau ist meine Rettung und so. Und da warst du im Prinzip eigentlich so ganz frisch, glaube ich, erst zusammen.
Ja.
Ihr wirktet ja immer sehr und tut es auch. Du bist ja sehr, also man hat das Gefühl, du bist ihr sehr dankbar.
Ja, bin ich.
Wirklich, und ihr gegenüber sehr verpflichtet irgendwie so. Also nicht, das ist ja, also viele Leute erwähnen jetzt ihre Frau nie. Und du bist eigentlich so, die ist immer mit dabei, auch wenn sie nicht da ist.
Ja, immer. Ja. Und das ist auch ganz wichtig. Es gibt zum Beispiel Leute, die kamen dann irgendwann mal an und sagten dann, sag mal, Horst, im Vertrauen, habt ihr einen Ehevertrag gemacht? Du verdienst ja jetzt richtig Kohle, ne? dann sagst du, nein. Ja, aber wenn da mal was sein sollte, ich sage, also Punkt 1, was sollte sein? Ich sage, ich hoffe, man rettet mich, weil ich von einem jungen Ding hinterherlaufen sollte, weil dann ist irgendwas schiefgelaufen bei mir in der Verkabelung. Ich sage, ich habe ja einen Spiegel, ich weiß ja, wie ich aussehe, nackig.
Ja.
Und das kann nicht stimmen.
Ja.
Ich sage, meine Frau ist wunderschön. Ich sage, und wenn die gehen sollte, dann habe ich einfach einen richtigen Bock geschossen. Dann habe ich Scheiße gebaut, sonst würde die wahrscheinlich nicht gehen.
Mhm.
Wir haben immer halbe. Das war immer von vornherein klar, weil sie hat den gleichen Anteil an all dem, den ich auch habe. Natürlich stehen wir vielleicht draußen, wir moderieren, wir machen, wir tun, gar keine Frage. Aber ohne diese Backoffice, ohne das, finde ich, wird das andere sehr schwierig.
Ja.
Ich bin auch mal ganz gerne alleine, was weiß ich, irgendwo unterwegs im Hotel, bin dann aber sehr langweilig. Ja.
Also Gott, nach 2 Stunden denke ich mir, so, jetzt hatte ich genug allein sein, jetzt würde ich gerne, dass alle anderen dazukommen irgendwie. Ja, geht mir auch so.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das finde ich, guck mal, und wir sind zusammengekommen in einer Zeit, da war noch nicht mal abzusehen und nicht mal davon zu träumen, dass ich jemals irgendwo bekannt oder wohlhabend werde.
Ja.
Geschweige denn das, was ich heute sein darf.
Ja, ja.
Und das bestärkt mich natürlich. Sie hat sich verliebt in
was? In was hat sie sich verliebt?
In diesen verrückten Horst, der rund um die Uhr gearbeitet hat, Verpflichtungen hatte und auch viel hinter sich hatte. Und sie auch. Und das war eine wunderschöne Sache und das darf man nie vergessen.
Mm. So, Horst, du bist es. Du bist es.
Du hör auf, du.
Du hast es, du bist es. Unsere Zeit ist schon um.
Das ist sehr schade.
Ja, aber du kommst einfach normal.
Ja, sehr gerne. Also ich komme auch gerne wieder nach Berlin. Das ist nämlich sehr schön. Das ist viel schöner, das persönlich so zu machen.
Oh, das ist so schön, dass du das sagst. Ich finde auch, weil manchmal jetzt sagen die Leute, ach, ich mache das so von weiter, ferne entfernt. Manchmal schalte ich nach Ibiza, weißt du, oder nach Mallorca, wo sie halt leben, diese ganzen verrückten deutschen Fernsehstars. Ja. Und da weiß ich das sehr zu schätzen, dass du heute hier bist.
Ja, sehr gerne. Und immer wieder hier.
Horst Lichter war es persönlich heute hier aus dem gleichen Studio wie ich. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte. Und nur mit Freunden vergeht die Zeit zu schnell.
Ja, das stimmt. Tschüss.
Tschüss.
So, jetzt geht der Horst wieder zurück auf seinen schönen Bauernhof. Mhm. Ja, und er hat uns ja gesagt, vielleicht wird er irgendwann auch zu ganz autarkem Leben irgendwie kommen und dann geht er gar nicht mehr aus dem Haus wahrscheinlich.
Das kriegt er hin.
Kriegt er hin.
Wäre auch schade, wenn er nicht mehr aus dem Haus geht. Andererseits.
Finde ich auch, weil ich glaube nämlich, Horst Lichter ist ein mutgebender Mensch für ganz, ganz viele da draußen und ein großes Vorbild und ein super Gesprächspartner. Also, für uns kann er jederzeit wiederkommen. Nächste Woche gibt's aber erstmal irgendjemand anderen. Wird eine Überraschung sein. Ich freue mich drauf.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de.